Tech à la Carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
Hallihallo, liebe Foodies. In Zeiten wie diesen sind Kochtipps kostbarer denn je. Denn jeden Tag stehen wir aktuell vor derselben Frage. Was gibt's bloß heute Abend zu essen? Und als hätten wir es geahnt, lange bevor Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben Christian und ich Ende vergangenen Jahres, Mentin und Verena, die Gründerin der Food-Plattform Kitchen Stories getroffen und mit ihnen über ihr, Achtung, Erfolgsrezept, alleine die Wortwahl passt perfekt, und ihre Zukunftsvision gesprochen. Direkt nach der Uni haben sie sich in die Businesswelt gewagt, mit dem Ziel, die, Zitat, weltbeste Koch-App auf den Markt zu bringen. Ob sie das geschafft haben? Bewertet das doch am besten selbst. Aber wenn ein Apple-CEO, in diesem Fall war es Tim Cook, zum Erfolg gratuliert, dann würde ich mal sagen, kann man nicht komplett auf der falschen Fährte sein. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Tech à la Carte, der Podcast für digitale Foodies. Heute sind wir bei Mengting und Verena im Büro. Erzählt doch mal, wer ihr seid. Das geht immer wesentlich einfacher, als wenn ich was erzähle über euch. Die 5 interessantesten Facts vorweg.
Laura, du brichst das immer auf 5 runter. Wenn ihr jeder 5 habt oder jeder 10 habt, dann haut sie raus. Desto länger können wir uns hier einlesen. Nein, legt los. Danke, dass wir hier sind.
Ja, Mengting deutet schon langsam auf mich. Da fange ich mal an. Verena, Mitgründerin von Kitchen Stories. Hab Kitchen Stories gegründet, weil ich selbst nicht so gut kochen konnte. Jetzt klappt's immer besser, weil wir Videos haben, Schrittbilder. Mein Lieblingsgericht bei Kitchen Stories ist tatsächlich ein Butter Chicken. Und ich bin hier verantwortlich für die kaufmännische Seite, sprich Kooperationspartnerschaften, HR, Finance, Legal. Und den Rest macht Mengting.
Genau, Mengting, freue mich natürlich auch, dass wir dabei sein dürfen. Kümmere mich bei uns um alles rund ums Produkt, also sprich technische Entwicklung, Design, aber auch die ganze Kreativseite. Da wir ja fast alle unsere Inhalte hier auch in-house produzieren und dementsprechend ist das auch ein sehr großer Teil von dem tatsächlich, was wir machen, auch die Kreativleistung, die dahinter steht. Was muss man über Kitchen Stories wissen? 5 Facts. Wir sind international unterwegs mit mehr als 17 Millionen Installationen weltweit. Alles das organisch ist sicherlich eines der eher besonderen Themen im Mobile-Bereich, da wir gar kein Marketinggeld für Installationen ausgeben tatsächlich, sondern sich das wirklich so entwickelt hat. Dann sollte man vielleicht noch wissen über uns. Ja, also wir sind hier so ein Team von knapp 50 in Berlin, sind jetzt gerade 6 Jahre alt geworden mit der Firma, haben es komplett Bootstrap gestartet, kann man sich so vorstellen, 2 Mädels, beide BWL studiert, gerade Uni fertig, wollten irgendwie die weltbeste Koch-App produzieren, konnten aber weder coden noch irgendwie kochen, noch so richtig Videos oder Bilder machen, war damals nicht so unbedingt der beste Pitch und dementsprechend haben wir wirklich damals ganz klein angefangen, die 25.000 irgendwie von Freunden und Familie zusammengekratzt, Auto verkauft und einfach mal losgelegt. Daher eher nicht ganz so typisch vielleicht wie jetzt, wo man dann doch viele initiale coole Seed-Runden in Berlin sieht, haben das ganz Bootstrap gestartet und ja, glücklicherweise haben uns da die Nutzer recht gegeben und wir konnten das dann ganz gut über die Zeit aufbauen.
Wenn du sagst, wir haben einfach losgelegt, wo war das damals? Habt ihr nicht direkt in Berlin losgelegt?
Doch.
Ne? Doch, direkt in Berlin, ja?
Ja, also aus der Studentenküche. Wir haben ja an der WHU studiert, in der Nähe von Fallender in Koblenz.
Das habe ich gelesen, genau. Ja.
Und sind dann erst mit einer Burrito-Ketten-Idee nach Berlin gezogen, die wir dann aber doch relativ schnell ad acta gelegt haben, weil Skalierung, Restaurant, Mengting mochte kein Mexikanisch, sprach nicht so viel dafür, dass wir jetzt die Burrito-Kette hier aufmachen sollten. Und dann haben wir tatsächlich in Berlin direkt gestartet, weil Berlin war für uns direkt der Moment, du hast hier natürlich Netzwerk, die ganzen Investoren, die Business Angels, aber auch eine unheimlich kreative Stadt, auch kulinarisch total passend für all das, was wir vorhatten. Ja. Und deswegen ging es nach Berlin 2013.
Aber weil du gerade so schön sagtest, wir wollten die weltbeste Koch-App machen. Ja, also ich meine, da muss man ja auch erstmal, also um die weltbeste Koch-App zu machen, erstmal muss man, bei dir war es ja so, Verena, du sagst selber, du warst jetzt nicht so irgendwie auf Kochen aus. Jetzt weiß der eine oder andere Hörer schon, dass ich sozusagen, wir beide, Laura und ich, sind große Foodies.
Ich bin ich auch Foodie.
Professionell gelernt, aber dann mal irgendwann loslegen und das selber machen und so weiter. Also das heißt, wie war dann der, also von der Burrito-Kette jetzt zur Food-App, ist ja auch ein Riesenschritt, vor allen Dingen, weil du ja auch, wenn du, und das wird natürlich das Spannende gleich, wenn wir darüber reden, die Idee. Ihr hattet ja von Anfang an sozusagen die Idee, Weltbest, aber auch auf welchem Ding habt ihr das aufgesetzt? Also, weil du wusstest ja, kannst jetzt nicht irgendwie Rezepte da reinmachen, sondern musst ja deutlich was mehr liefern.
Genau, also tatsächlich, also ich bin eher so der Kochshow-Freak zwischen uns. Ich habe schon immer Kochshows geschaut, sicherlich seit ich 10 Jahre alt bin oder so. Bin wirklich so noch so mit der frühen Zeit von Tim Melzer und Jamie Oliver sozusagen groß geworden, so kann man sagen.
Freut sich Tim jetzt, dass er zuerst genannt wird, vor
ja,
Jamie.
Also tatsächlich, damals gab es ja noch so die gedubbte Jamie Oliver-Version und die ersten Kochshows von Tim Melzer. Ich fand Kochshows einfach schon immer irgendwie ein sehr schönes Entertainment. Format irgendwo. Und es war tatsächlich eher so, dass wir uns zusammengefunden haben und eigentlich so ein bisschen diese Fragestellung auch war, okay, wir haben eigentlich so viel Videocontent heutzutage, irgendwie Kochshows, das ist irgendwie schön, das macht Appetit, das regt an zum Kochen. Aber auf der anderen Seite ist es dann doch ganz oft so, dass man eher verzweifelt, wenn es dann dazu kommt. Also wenn Jamie mir jetzt erzählt, hey, 15-Minuten-Menü und ich dann da irgendwie in der 60. immer noch in der Küche stehe, ist es jetzt irgendwie auch schwierig. Und die Idee war eigentlich relativ simpel, also sprich eigentlich die Frage, wie können wir jeden zum Kochen bringen, und das bedeutet für uns halt, dieses Visuelle aufzunehmen und Lust zu machen und auf der anderen Seite aber auch eine Anleitung zu haben, die so detailliert und so präzise auch gemacht ist, dass jeden zum Kochen bringen kann. Und digitale Plattform war für uns eben das, wo wir gesagt haben, hey, das kann eben beides vereinen tatsächlich auch, und wir haben uns ganz klassisch eigentlich damals einfach nur im App Store auch selbst umgeschaut und einfach festgestellt, vor allem im deutschen Markt eigentlich, dass wir nichts gefunden haben, was so richtig den Ansprüchen entsprochen hat. Also 2013, da war auch noch so das iPad noch verhältnismäßig neu auf dem Markt, und die digitalen Player waren ganz oft klassische Publisher, die irgendwie Magazin in PDF digital sozusagen zur Verfügung gestellt haben. Aber es gab sehr wenig tatsächlich Natives, was wirklich für die Geräte entwickelt worden ist. Und ich glaube, so ein bisschen Größenwahnsinn spielt am Anfang immer eine Rolle. Also das war schon der Anspruch zu sagen, okay, alles das, was wir hier sehen, ist eigentlich nicht so gut. Wenn wir etwas machen, können wir etwas machen, was besser ist als alles das, was heute verfügbar ist. Dementsprechend so ein bisschen dieser Weltherrschaftsgedanke, natürlich übertrieben international. Aber damals aber einfach so für den deutschen Markt haben wir uns gedacht, da ist eigentlich wirklich noch sehr viel Luft nach oben. Und das war eigentlich auch das Spannende für uns, neues Medium einzutreten und dann wirklich ein neues Produkt dazu entwickeln.
Ich finde ja die größte oder das Beeindruckendste, wenn man bei euch sich euren Content anschaut, wie gut es alles aussieht. Also Lebensmittel, Essen schön darzustellen, ist ja, glaube ich, eins der schwierigsten Fotografien. Man denke immer an die schlimmen Speisekarten im Urlaub. Da Essen fotografiert geht ganz oft schief. Was für Leute habt ihr, dass das so perfekt wird?
Ja. Ich glaube, das Interessante ist da auch nochmal die Herangehensweise von am Anfang zu sehen. Wir haben ja mit diesen 25.000 losgelegt. Entsprechend waren jetzt auch keine großen Sprünge drin, hier Foodstylisten, Fotostudios und Co. zu buchen. Aber auf das Equipment haben wir natürlich direkt geachtet. Also unsere Herangehensweise war schon damals wie heute. Wir suchen uns sehr gute Köche, die wissen, wie man Essen gut anrichtet. Wir fangen aber nicht an mit Kleister oder Haarspray, sondern das gepaart mit einem guten Fotografen und halt einfach viel Tageslicht, Authentizität. Und so haben wir tatsächlich die ersten Videos, die ersten 100 Rezepte in einem Ferienhaus in Brandenburg geshootet, weil wir uns in Berlin auch gar kein Fotostudio leisten konnten. Und dann wurden die Lampen hochgemacht, die Lightbox wurde aufgestellt und dann tatsächlich die Gerichte, die wir vorher auch alle Probe gekocht hatten, in unserer WG-Küche haben wir da dann wir dachten 10-12 Tage reichen, und dann haben wir wie lange gebraucht? 14? Aber 100 Videos und Rezepte in 14 Tagen, das war schon ambitioniert bis nachts um 4, aber ging.
Ja, und am Ende tatsächlich auch eben, weil es eine Kreativleistung ist, hat es natürlich auch super viel tatsächlich dann mit der einzelnen Person auch zu tun. Also natürlich ist es so, dass jeder von uns irgendwie anders durch so eine Linse schaut, und da ist es einfach super wichtig, die richtigen Leute an Bord zu haben, die eben auch so die Gesamtvision irgendwie rüberbringen können.
Was mich fasziniert ist, neben der Qualität der Bilder, ist aber auch, dass es eben, wie du es gerade beschrieben hast, Verena, dass es, weil, wie gesagt, ich habe es mal von Haus daraus gelernt, dass es eben super erklärt auch ist. Ne? Ja. Also es macht nicht sozusagen diese Hemmschwelle, dann da einzusteigen, ist total niedrig. Ja?
Genau.
Wohingegen, wie du es beschrieben hast, wenn du teilweise Kochbücher und so weiter gelesen hast oder andere Sachen siehst, da denkst du schon, wie der vom Schnitt ansetzt oder wie der das macht oder das. Nee, oh Gott. Ne?
Ja, und
das
allein Schneide in Würfel, da habe ich mich immer gefragt, wie groß, wie klein.
Ja, genau. Was ist das eigentlich? Einfach
wie so hat er das? Wie spart er das? Also das heißt, weil da ist ja ganz viel gesunder Menschenverstand und nicht jetzt irgendwie dieses Shishi-Ding um die Ecke mit drin. Wie kriegt man das her? Kommt das von euch oder habt ihr das mit den Freunden, Partnern, tralala gespart? Oder kam dann der hemdsärmelige Koch und sagte, nee, denk nochmal anders. Wie kam das da rein? Weil das ist ja echt eine Kunst, die das Ding auch ausgemacht hat.
Ja, also ich würde sagen, tatsächlich hilft da so ein bisschen fast unser BWLerischer Hintergrund, muss man sagen. Also genau, weil wir eigentlich aus so einer ganz anderen Ecke kommen. Wir haben immer geschaut, bei allem, was wir machen, es auch sehr so auf Effizienz zu treiben, muss man fast sagen. Ja. Das heißt, auch bei der Beschreibung haben wir immer darauf geachtet, dass es sehr deskriptiv ist, dass es nicht irgendwie ausschmückend ist, dass es nicht so unbedingt ist, dass man es nochmal anders auslegen kann, dass es sehr präzise ist, auch von den Zeitangaben her, dass alles durchgetestet ist, dass kleine Funktionalitäten auch drin sind, die dem Nutzer helfen, also so minimale Sachen wie, wenn ich die Anzahl der Portionen ändere und jetzt eben nicht 12, sondern 24 Muffins machen will, dass dann in jedem Schritt auch wirklich steht, wie viel genau von welcher Zutat brauche ich denn überhaupt und nicht irgendwie wie beim klassischen Kochbuch irgendwie zurückgehen muss. Ja, da stand ein Drittel vom Zucker, dann ich wollte das Doppelte machen, wie viel ist das jetzt nochmal? Und dann muss ich das wieder nachschauen, sondern einfach mit so diesen kleinen Feinheiten umzugehen und zu sagen, hey, wie kann man das eigentlich möglichst präzise gestalten? Und es geht auch tatsächlich für uns technisch so sogar noch weiter darüber hinaus. Das heißt, auch unsere ganze technische Basis ist so ein bisschen darauf ausgelegt, sich anzuschauen, wie ist ein Rezept überhaupt strukturiert, welche letztendlich Bestandteile hat es tatsächlich und was dafür können wir auch modularisieren und immer wieder verwenden, sodass man auch gar nicht jedes Mal alles wieder von vorne und wieder nach der eigenen Nase machen kann, sondern eben auch durchaus ganz viele technische Vorschriften auch hat, wie das auszusehen hat.
Damit es dann gelingt.
Ja. Genau, damit es gelingt, damit es vollständig ist und damit dementsprechend auch die Qualität extrem hoch ist. Also wir testen ein Gericht auch mehrere Male, bevor es dann tatsächlich geshootet wird und in die Apps kommt. Aber es geht natürlich auch tatsächlich um diese Feinheit der Umsetzung dann am Ende des Tages, dass es beim Nutzer eben auch immer in einer konsistenten, gleichen, guten Qualität auch ankommt und nicht je nachdem, welcher Editor jetzt schreibt, das dann plötzlich anders ist.
Und ich glaube auch in der Rezeptentwicklung sind es auch eben zwei Dinge, die zusammenfließen. Auf der einen Seite die kulinarische Erfahrung des Kochs und auf der anderen Seite eine sehr nutzergetriebene, datenbasierte Herangehensweise. Und wir haben nämlich von Anfang an auch gesagt, okay, liebe Köche, wir wollen ein Coq au Vin, aber vielleicht mal eine One-Pot-Variante, wo irgendwie die Kartoffeln dann mit drin garen und bitte nicht mehr als x Zutaten und unter der und der Zeit. Weil wenn man die Köche machen lässt, das ist natürlich auch im Sinne eines Koches möglichst zu beeindrucken. Also viele frische Kräuter. Aber wir sehen natürlich schon, es muss halt alltagstauglich sein, dass es auch an einem Dienstagabend funktioniert. Mhm. Und das war am Anfang Mengting. Also die ersten 100 Rezepte haben wir wirklich geguckt. 20-Minuten-Gerichte, Kochen mit Kindern, Backen, unter 400 Kalorien. Also dieser ganze datenbasierte Input. Und mittlerweile haben wir ein eigenes Business Intelligence Team. Und wir messen den Erfolg eines Rezeptes über den sogenannten Nachkochindex. Wie viel Prozent der Nutzer, die sich das Rezept angeguckt haben, haben das auch gemacht. Und da sehen wir natürlich, man kann nicht alles nur datenbasiert machen, weil sonst ist man nie, dann machst du Quinoa, wenn es überall steht. Du willst ja auch mal über Quinoa irgendwie was bringen, wenn es noch nicht jeder sucht und kennt. Aber 80% der Inhalte sind schon so, dass sie im Alltag funktionieren. Und 20% ist natürlich so aspirational, dass du den Rehrücken hast oder das Filet an Weihnachten. Aber wir wollen halt eben auch alltagstauglich inspirieren von Frühstück, Mittagessen bis Abendessen. Und deswegen sind da die zwei Komponenten Daten und Kulinarik, die das Rezept ausmachen.
Und wie seht ihr Trends voraus? Also, du hast jetzt eben Quinoa gesagt. Wusstet ihr schon vor dem normalen Foodie, dass Quinoa kommt? Oder was ist das, was jetzt im halben Jahr womöglich alle kochen? Verratet ihr da schon was? Können das eure Daten auch prognostizieren?
Wir versuchen natürlich schon Prognosen zu machen, nicht so wahnsinnig weit im Voraus. Also wir sagen nicht jetzt zum Beispiel, was ist jetzt nächstes Jahr im September oder so. Also so weit geht es tatsächlich nicht, sondern wir sind mehr so, dass wir schauen uns also unterschiedliche Quellen an. Und am Ende des Tages haben wir, wie Verena eigentlich gerade schon beschrieben gehabt, wir haben so ein bisschen das Business Intelligence Team, was sich von Google Trends, Search-Anfragen und Co. Sich alles anschaut, aber vor allem sich auch unsere Daten anschaut. Ja, das heißt, wir schauen uns an, jedes Jahr schauen wir uns wieder an, wie verhält sich die Kürbiskurve zum Beispiel. Die Kürbiskurve geht gerade wieder nach unten. Aber Kürbis ist einer so dieser extrem stark saisonalen Themen in Deutschland und wir merken zum Beispiel, dass es jedes Jahr früher tatsächlich beginnt. Und wir probieren das dann immer wieder aus. Das heißt, jedes Jahr gucken wir dann auch, können wir es noch eine Woche, anderthalb Wochen früher die ersten Rezepte releasen, haben wir dadurch einen größeren Anstieg. Das heißt, wir gucken uns schon Tendenzen an und schauen, wo es hingeht. Und dann auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich so, dass diese 20%, da verlassen wir uns wirklich auch auf den Instinkt unserer Editoren, weil die am Ende des Tages diejenigen sind, die das jeden Tag mitbekommen. Die sind auch alle natürlich Foodie at heart und schauen sich halt die unterschiedlichsten Publikationen, Restaurants und alles Mögliche an. Und 20% ist tatsächlich auch Gut Feeling, also was möchten wir auch treiben auf unserer Plattform, was finden wir irgendwie spannend, was finden wir irgendwie interessant. Aber klar, also wenn man sozusagen von Trends und Co. spricht, da spricht man eher dann auch so, dass wir halt, wir schauen uns eher an, was funktioniert eben, also was wird zum Massenprodukt. Also was wurde letztes Jahr vielleicht noch nicht ganz so stark gesucht und wird jetzt immer größer. Mhm. Und dieses Jahr sozusagen war zum Beispiel Süßkartoffel so ein Thema, wo wir eigentlich schon gedacht hätten, naja, ist eigentlich schon jetzt irgendwie normaler geworden, aber da haben wir zum Beispiel aktuell einen deutlich höheren Anstieg, als wir zum Beispiel erwartet haben.
Und das Schöne ist ja auch, als internationale Plattform, das noch ergänzend, sehen wir auch, was wird in Amerika und China gesucht. Zum Beispiel Drachenfrucht haben wir auch gesehen, in China ist das ja gang und gäbe und dann haben die langsam aber in Amerika angefangen zu suchen und dann kam es auch in Deutschland und dann hatten wir ganz schnell so ein Video, how to cut Dragonfruit, also dass das natürlich auch die verschiedenen Datenströme sind.
Jetzt bist du schon in der internationalen Ecke, da komme ich gleich noch hin, aber ich möchte unbedingt diese Kürbiskurve. Ja. Also ich habe da eine gewisse Ambivalenz, das gebe ich zu, weil wenn ich würde die Kürbiskurve jetzt so ein bisschen vergleichen mit der Spekulatiuskurve im Supermarkt auf der Freifläche. Und die Frage ist jetzt die, ist es das, ich muss früher kommen, also dass die Spekulatius, ich glaube mittlerweile September, sind wir alle so ein bisschen so und denken, Mensch Freunde, ja, also ich meine, willst du im September oder im Oktober das da schon sehen? Oder willst du da nicht irgendwie, hast du da nicht eine andere Erwartungshaltung? Ne? Also von daher wäre sozusagen die herausfordernde Frage wäre, will man einfach das jetzt noch früher ziehen oder will man einfach vielleicht was anderes irgendwie dazwischen setzen? Ne? Also wenn du jetzt bei den Trends, also es gibt ja, ich glaube, ne, man Israel ist, glaube ich, ein wahnsinniger Küchentrend gerade, ne? Zumindest, wenn du dir das anguckst. Ne? Also wenn gerade jeder, also nicht nur der in unser Berlin-Bubble, sondern auch darüber hinaus, hast du halt irgendwie von Hummus über viele, viele anderen Sachen da. Sind das auch so Sachen, die euch dann treiben, wo ihr reinguckt und dann natürlich das messt und guckt, okay, wie kommt das an? Weil mit der Größe, die ihr habt mittlerweile, könnt ihr ja auch selber Trends machen. Nicht? Also das ist ja nochmal was anderes. Deswegen hatte ich diese Woche vorher, wo ich ja denke so, das ist, wie macht ihr Trends also selber?
Also tatsächlich ist es ja so, dass, also ich würde es in so zwei Bereiche unterteilen, weil da, wo wir sozusagen uns die Kürbiskurve anschauen, da geht es auch nicht für uns nicht nur darum, wann publishen wir das, im Sinne von, es ist auf der obersten Oberfläche schon zu entdecken, sondern uns geht es auch ganz oft immer darum, welchen Content-Stock kann man dann eigentlich finden? Also wie viele unterschiedliche Sachen findet man dann eigentlich? Und ist man rechtzeitig da, um genügend anbieten zu können? Da muss man es noch gar nicht so promoten unbedingt. Während jetzt sowas wie israelische Küche ist dann eher sowas, wenn wir das als Thema fassen und wenn wir das als Thema auch treiben wollen, dann ist es eher was wir uns mal so als monatliche Edition zum Beispiel nehmen würden und das dann über einen Monat in einem Gesamtkontext treiben würden. Und dann sagen würden, okay, das ist jetzt einfach Thema, das ist ein kulinarisches Thema für einen bestimmten Monat. Jeden Monat haben wir bei uns immer so ein Schwerpunktthema laufen. Und dann ist es eben so, dass wir unterschiedlichste Inhalte, also von sozusagen sehr machbaren, sehr einfachen Rezepten bis hin zu sehr ausgefallenen Themen und aber auch Stories dahinter, also woher kommt das eigentlich, wie funktioniert das, warum ist das irgendwie spannend, fassen wir das dann sozusagen alles zusammen und über 4 Wochen hinweg zieht sich das Thema dann immer wieder wie so ein roter Faden durch. Das heißt, in jeder Zeit gibt es immer wieder was zu dem Thema. Und so versuchen wir dann eigentlich eher, dann Themen zu treiben. Und wir merken natürlich auch, dass es Themen gibt, die einfach schon eine sehr große Masse ansprechen und wir dadurch natürlich auch viel Engagement haben. Und auf der anderen Seite hat man halt Themen, die sind eher tatsächlich so noch sehr nischig. Da ist es dann teilweise mit dem Engagement auch schwieriger. Und ich glaube, das ist auch etwas, so ein Trade-off, mit dem wir eigentlich auch tagtäglich konfrontiert sind. Machst du was für die Masse und für alle oder machst du was für die, die am Ende des Tages alle anderen treiben und die Konversation auch treiben? Mhm. Ja.
Du, also ich. wir hatten vorher schon die Frage auf der Fahrt besprochen. Gibt es dann in dem Fall jetzt, wenn wir da ganz konkret drauf gehen, macht ihr da schon was mit Köchen, wenn ihr jetzt, also ich glaube, wenn ich mir meinen Instagram-Account der letzten Wochen und Monate angucke, da jeder postet auch was aus Tel Aviv und das und das und das.
Ja, ist ganz spannend.
Wer ist dann sozusagen, also weil das habe ich jetzt bei euch, ich habe gesucht, geguckt.
Ja, dann musst du noch ein bisschen.
Dann muss ich tiefer gehen wahrscheinlich. Also das heißt, gibt es die Koop mit dem Restaurant in Tel Aviv oder mit der Koch-Community da oder mit der Restaurant-Community, wo ihr das dann mit reinholt.
Und wie sucht ihr die aus vor allen Dingen? Das ist ja noch viel interessanter. Wer darf, wer darf mitmachen, wer darf nicht mitmachen?
Genau. Also vielleicht als Startup am Anfang haben wir erstmal gesagt, wir wollen Kitchen Stories ohne Gesicht aufbauen. Mhm. Deswegen haben wir auch kein Voice-Over, sondern so kleine Textbläschen. Und wir wollten Kitchen Stories alltagstauglich platzieren. Deswegen sind wir auch nicht vegan, Paleo oder eine besondere Länderküche, weil wir eben auch sagen, heutzutage funktioniert der Manhattan Cheesecake in Berlin, Shanghai und Paris. Mhm. Aber jetzt zur israelischen Küche. Wir haben dann halt schon auch festgestellt, dass unsere Nutzer sehr interessiert sind, auch an Länder, aber auch verschiedenen Ernährungsweisen. Mhm. Und dann haben wir angefangen, vor 2 Jahren ungefähr, 3 jetzt schon, auch punktuell uns ein Netzwerk aufzubauen an Köchen, aber auch Influencern, die dann gewisse Themen abdecken. Zum Beispiel Nico von Paleo 360 oder Sebastian Kupin, ein veganer Koch aus München oder Tom Franz, ein, ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast, ganz inspirierender Typ, der ist ausgewandert. Der hat Masterchef Israel gewonnen und mit dem haben wir israelische Rezepte geshootet und das ist eben was ganz Tolles, weil wir wollen natürlich Kitchen Stories als Plattform aufbauen und auch die Geschichten rund ums Kochen erzählen und da haben wir ihn mit dabei mit Videos. Und der war bei uns in Berlin, wir haben das geshootet und kannst du alles entdecken.
Merke, für das nächste Mal, ich muss definitiv tiefer einsteigen in die
Aber also spielen dann doch jetzt mittlerweile die Menschen hinter den Rezepten eine größere Rolle als am Anfang?
Genau. Also tatsächlich ist das auch für uns jetzt ein großer Umbruch, den wir sozusagen durchleben. Ja. Und wir versuchen jetzt mehr und mehr Gesichter eigentlich mit in die Apps aufzunehmen. Wir haben jetzt eigentlich, wir haben es immer mal wieder so ein bisschen probiert, haben uns aber nie so vollends, würde ich mal sagen, dazu committen können, weil es schon für uns auch einfach viele Fragen aufgeworfen hat, insbesondere die Internationalität, wie geht man heutzutage damit um? Nicht jeder deutsche Kunde möchte irgendwie englische Inhalte sehen, aber nicht jedes Testimonial spricht mehrere Sprachen. Also wie geht man mit solchen Themen irgendwie um? Und wir haben da sehr viele Experimente über die letzten Jahre gemacht, um auch zu gucken, wo wollen wir uns eigentlich positionieren? Aber wir werden jetzt auf jeden Fall, insbesondere in 2020, immer mehr Kitchen Stories Gesichter tatsächlich auch kennenlernen, weil wir einfach glauben, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, um die Marke auch zu bauen, um ihr eben Persönlichkeit zu geben, denn am Ende des Tages sind Menschen auch an Menschen interessiert. Ja, klar. Was steht dahinter? Meine,
und der Brand Stories. Also,
Kitchen Stories.
Muss von jemandem erzählt werden.
Genau, und da legen wir jetzt sehr, sehr viel Wert drauf, tatsächlich das auch hinzubekommen. Ja.
Mhm. Internationalisierung. Ach nee, sorry.
Ich hätte so einen schönen Ansatz jetzt in Sachen Gesichter und Menschen, wenn ich darf. Ihr werdet ja immer größer. Vielleicht mögt ihr auch noch mal erzählen, was sozusagen, wie das sich das Ganze entwickelt hat. Ihr habt ja Investoren mit reingenommen, ihr geht Kooperationen mit Marken ein. Wie schafft ihr so diese Balance, größer zu werden, aber dann doch durch die Gesichter persönlicher zu werden? Man könnte ja meinen, je größer man wird, je mehr Leute Mitspracherecht womöglich haben, desto unpersönlicher wird das. Das ist ja dann aber, wie schafft ihr das, dass das zusammengebracht wird?
Also wenn man sich mal die Plattform anschaut, am Anfang mit 100 Rezepten, wie hätte man da Persönlichkeit reinbringen können? Und ja, die unternehmerische Reise ging erstmal gebootstrapped los, was bedeutet, dass wir ohne Investoren losgelegt haben. Aber mit dem ersten Apple-Feature, den ersten 60.000 iPad-Downloads, konnten wir dann auch mal 2 Mitarbeiter einstellen, ein paar Business Angels auch gewinnen. Und dann hat sich natürlich die Plattform mit Leben gefüllt, sprich mehr Inhalten. Wir haben auch eine eigene Küche dann irgendwann mal eingebaut. Und jetzt haben wir ja hier auch 5 Küchen mittlerweile in unserem neuen Office, was wir jetzt ja auch bezogen haben Anfang des Jahres. Und entsprechend sind wir natürlich jetzt auch in der Lage, auch eigene Köche anzustellen. Am Anfang waren das wirklich die einzigen, wir haben 2 auf Xing gefunden, die einzigen beiden, die wir da gefunden haben. Und Freelance-Köche baut man jetzt auch nicht eine Marke auf, sondern es kommt jetzt alles eben auch zusammen, dass wir eben signifikant Inhalte auf der Plattform haben. Wir haben jetzt hier die Ressourcen, die Showküchen und auch die verschiedenen Interessen im Team und wollen das eben jetzt auch hier auf der Plattform zum Leben erwecken. Und wir haben ja noch eine große zweite Vision. Und das bedeutet ja auch, dass wir auf der technischen Seite noch sehr viel vorhaben. Mhm. Weil wir wollen dir natürlich auch in ein paar Jahren, also in unserer Traumvorstellung, wollen wir dir natürlich auch Rezepte personalisiert vorschlagen, die du mal kochen wollen würdest, bevor du weißt, was du kochen wollen würdest. Und da brauchen wir natürlich auch ganz, ganz viel Content. Und auch nicht nur Content, den wir selbst herstellen können. Deswegen haben wir jetzt auch im Sommer diesen Jahres die Plattform geöffnet für User-Generated Content. Das heißt, man kann jetzt auch sein eigenes Rezept einstellen. Also wenn du noch ein israelisches Rezept hast, kannst du das machen. Es bleibt aber kuratiert und
Premium. Deine Bolo ist doch so gut, hast du mir schon erzählt.
Ich habe am Wochenende wieder meine 6 bis 8 Stunden Köcheln gerne gemacht.
Also du musst von aber daher dann auf die 20 Minuten runterkürzen.
Aber gut, das ist Zeitraffer. Aber ich habe an der einen oder anderen Stelle gehört, dass die ganz okay ist. Nichtsdestotrotz ist das eine, das ist eine Weltansicht. Also da kann man, also die ist einfach eine gute Bollo, da kann man ganz lange dran arbeiten. Aber das ist ja, also erstmal freuen sich die Köche bestimmt bei euch, weil sie nicht in Teilzeit arbeiten müssen, nehme ich mal an. Ne? Also das ist natürlich schon mal riesig, deswegen werdet ihr wahrscheinlich viele Bewerbungen kriegen. Aber weil du es jetzt gerade erwähnt hast, ich glaube, müssen wir nochmal für den Hörer, der Sprung von der eigenen Geschichte dann hin zu vor 2 Jahren dann auch mit dem großen Partner da rein. Erzählt mal, wie war das? Und ich glaube, was Laura natürlich, ich glaube, wir müssen den Tim Cook Moment auch noch unterbringen.
Genau, den möchte ich natürlich auch.
Der Tim Cook Moment ist ja, glaube ich, etwas, was euch deutlich über die Grenzen hier hinaus bekannt gemacht hat. Also lass uns mit dem Tim Cook Moment einsteigen und dann das andere hinterher schieben.
Ja, der Tim Cook Moment war natürlich ein extrem großer für uns und wahrscheinlich auch schon sehr unschlagbar so in seiner Einzigartigkeit auch einfach. Und er war ja bei uns im Office noch in unserem alten Kreuzberger Hinterhof Office, wo wir uns alle ungefähr gegenseitig auf dem Schoß saßen. Und es war zum einen unerwartet, das heißt, es war natürlich ein sehr großes Geheimnis. Wir haben viel gerätselt damals. Wir haben viel mit Apple schon immer zu tun gehabt. Wir haben ja auch den Apple Design Award gewonnen, genauso wie auch auf Google Seite damals. Und wir wussten, dass jemand sehr Wichtiges vorbeikommt und haben natürlich so ein bisschen gemunkelt, aber niemand wusste es so richtig. Und wir durften damals dem Team auch gar nichts erzählen. Und ja, ich glaube, als es dann wirklich so, als der Tag dann wirklich soweit war und wir schon so gemerkt haben, okay, es ist echt viel los und irgendwie PR und Security und Checks und so, da war eigentlich dann schon klar, okay, wahrscheinlich ist es so. Und ich glaube, es war echt auch, es war halt eine sehr, sehr große Ehre. Es ist so das erste Startup irgendwie mit, was er in Berlin besucht hat und grundsätzlich auch jetzt macht das ja, glaube ich, schon jetzt regelmäßiger auch, dass er mal nach Deutschland kommt. Aber es war damals einfach sehr einzigartig. Er hat relativ viel Zeit mit uns verbracht. Ich würde sagen, schon so über eine Stunde auf jeden Fall. Okay, cool. Und wir konnten sehr viel auch mit ihm tatsächlich so sprechen einfach über auch Apps, wie die Entwicklung ist, was wir bisher gemacht haben. Und das war schon einfach so Fangirl-Moment, würde ich mal sagen.
Also. Gab es schon den einen großen Tipp, den er auch gesagt hat, okay, cool, das war das Ding, was wirklich nochmal geholfen hat? Hatte er irgendwas mitgebracht aus irgendeiner Ecke der Welt? Ganz viele?
Ich glaube gar nicht, dass es... Ja, also er ist tatsächlich schon so sehr, sehr inhaltlich auch eingestiegen. Ja. Aber ich glaube, was schon auch im Herzen von dem ist, was wir machen und was wir auch immer wieder, nicht nur mit ihm besprochen haben, aber natürlich mit vielen von Apple besprechen, ist einfach dieses, dass man eben authentisch bleibt und einfach sehr, sehr nativ der Plattform gegenüber. Und ich glaube, das ist auch das, was wir immer versuchen. Also es wirklich zu optimieren für die Plattform, auf der man Kitchen Stories auch nutzt. Das ist in dem Fall eben entsprechend das iPhone, das iPad. Ja. Kann aber natürlich genauso gut auch ein komplett anderes Device auf einer anderen Plattform sein. Aber dass man einfach versucht, es sehr nativ zu halten und nicht so eine One-Fits-All-Solution zu finden.
Okay.
Und jetzt habt ihr ja auch noch einen anderen großen Investor bei euch mit im Boot. Vielleicht mögt ihr da erzählen, wie das entstanden ist und warum jetzt auf einmal auch Küchengeräte bei euch auf der Website zu finden sind.
Ja, eben hatten wir schon kurz angedeutet, dass wir erstmal den unklassisch gestartet, weil die meisten starten eigentlich mit einem Investment. Also wir haben erstmal ohne Investment gestartet, dann die erste Runde Business Angels. Dann haben wir das Produkt weiter aufgebaut, das heißt von iPad auf iPhone, auf Android bis hin zu einer Webseite. Und alle so 2 Jahre steht ja dann immer eine Finanzierungsrunde an. Das heißt, irgendwann kam dann auch der Venture Capital Fonds dazu und wir wuchsen so weiter mit Reichweite und auch Team. Und wir haben uns dann halt irgendwann schon so ein bisschen die Frage gestellt, wohin wir eigentlich mit der Company wollen. Also wir hätten durchaus auch die Profitabilität anstreben können, weil wir auch schon von Stunde Null oder Prä-Null monetarisiert haben über Markenkooperationen, am Anfang Product Placement im Ferienhaus, irgendwann dann auch richtig Branded Entertainment, Storytelling. Aber wir haben halt gesehen, der Markt, wie Essen und Kochen und Ernähren oder ja, die Küche der Zukunft, also wie wird eigentlich in Zukunft gekocht und sich auch inspiriert und auch das perfekte Rezept gefunden, da ist halt unheimlich viel Bewegung drin. Also von den Deliveries von HelloFresh bis Amazon bis Rewe bis hin zu den ganzen Tech-Startups, die sich um Ernährung und Quantify Self etc. irgendwie bemühen. Und wir haben gesagt, eigentlich in dieser Küche der Zukunft, die natürlich jetzt auch überall vernetzt ist, will jeder irgendwie rein, aber so richtig Sinn ergibt es noch gerade nicht. Also die Supermärkte sind noch zu langsam, die kommen entweder aus einer Tech-Ecke oder aus einer Content-Ecke, die ganzen Player. Aber wann bringt es eigentlich mal Nutzen für den User? Wenn man wirklich mal einen Rezeptvorschlag bekommt auf Grundlage dessen, was im Kühlschrank ist. Wenn man nicht irgendwie sagen muss, wo ist denn das israelische Rezept, sondern wir wissen, dass du irgendwie gerne in die Richtung was machst und deine Frau vielleicht gerade keine Tomaten mag. Ja, was magst du denn jetzt?
Und dann sucht ihr das israelische Rezept ohne Tomaten.
Richtig, und das schlagen wir dir dann irgendwie vor. Und wir haben halt gesagt, am Ende des Tages muss halt das Rezept die Brücke bauen, um halt dem Nutzer wirklich einen sinnvollen Anwendungsfall irgendwo bieten zu können. Und dieses Problem, wie wird in der Zukunft gekocht, wollen halt viele aus verschiedenen Ecken lösen. Wir finden, wir sind in einer ganz guten Ecke, das tatsächlich lösen zu können, weil wir sowohl Tech als auch Content machen und haben aber schon von Anfang an gesagt, wir werden nicht nächstes Jahr komplett anders kochen und auch nicht übernächstes Jahr. Also da wird ein philosophischer Wandel stattfinden, auch eine Adaption, dass es wirklich lebenserleichternd ist und nicht einfach nur noch eine App für den Wasserkocher, weil das willst du ja nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, für diese Vision brauchen wir nochmal Geld, weil am Ende des Tages ist es halt sehr viel technische Entwicklung, was Mengting angesprochen hat, eben schon so ein bisschen, das Rezept muss eigentlich modular, maschinenlesbar gemacht werden. Wir brauchen eine gute Datenbank, wir brauchen Personal, also es sind alles Tech-Themen. Und wenn du jetzt immer nur Techies einstellen kannst, wenn du neuen Kunden gewinnst, bist du vielleicht ein bisschen zu langsam, um das Ganze irgendwie auch mittreiben zu können. Ja. Also, erste Erkenntnis, wir brauchen nochmal Funding. Dann haben wir uns die zweite Frage gestellt, soll das jetzt nochmal Finanzinvestoren getrieben sein? Oder vielleicht gibt es ja auch strategischen Invest. Das heißt, jemand, der nicht nur Geld mitbringt, sondern vielleicht auch das Problem lösen will, Know-how mitbringt und eine andere Expertise an den Tisch. Ja, und in dem Kontext haben wir natürlich viel auch überlegt und in der Küche gibt es den Herd und die Hausgeräte machen natürlich den Großteil der Küche aus und ergänzt sich natürlich sehr gut und haben dann mit ein paar auch im Markt gesprochen.
Proaktiv, ihr seid rausgegangen.
Na, das erste war sogar was bei uns auf dem Tisch gelandet ist von dem Strategen und ja, dann mit diesem ersten initialen Interesse haben wir gesagt, okay, für wen wäre das jetzt eigentlich schon noch auch interessant? Und haben dann einfach mal so ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt. Das war der Sommer 2017, ne? Und das war dann, ja, war natürlich auch ein sehr spannendes Thema zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir wirklich mit der BSH die besten Gespräche, das beste Bauchgefühl gehabt, weil die auch wirklich auf Digitalisierung richtig Gas geben, da sich auch mit den Multimarken, also Bosch, Siemens, Neffka, genau, ist ja ein riesen Ding dahinter. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das mal angehen. Und dann ging alles ganz schnell.
Also das heißt, Das war jetzt die, die auf dem Tisch lagen oder die, die ihr angesprochen habt oder die, die hinrum kamen? Weil da muss man ja auch immer jemanden haben. Ich muss ja auch immer so sagen, es hören ja ein paar Gründer zu, es hören ein paar Leute zu, die gerade schon was am Laufen haben oder die vielleicht noch in ihrer WG-Küche sitzen. Also das heißt, wie proaktiv war das und dass man auf der anderen Seite dann auch auf jemanden trifft. Es gibt ja, es soll ja noch ein paar Unternehmen geben, die vielleicht noch nicht so weit sind, an solche Sachen denken, die vielleicht erst noch ein paar Strukturen dafür aufbauen müssen. Auf der anderen Seite gibt es eine Menge Unternehmen, die haben schon eigene Venture Fonds und sind auf sowas vorbereitet und wissen ganz genau, dass sie sich weiterentwickeln müssen und das nicht in-house machen können und eben das brauchen. Also das.
Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn wir eins aus unserer Funding-Historie gelernt haben, dann, dass es nie so kommt, wie wir es ursprünglich geplant haben. Ja. Tatsächlich war es so, dass wir eine super strukturierte Funding-Round eigentlich machen wollten, zum ersten Mal so richtig mit Advisern und Co., weil es wirklich auch um eine deutlich größere Summe ging. Mhm. Wir waren in einem guten Status, wir hatten ein sehr gutes Jahr hinter uns gelegt und uns war sehr klar, worin wir investieren wollten. Das kann man jetzt, finde ich, so von den ersten paar Jahren gar nicht so behaupten. Und tatsächlich ist es dann aber so, dass wir über einen Kontakt mit der BSH in Kontakt kamen, also gar nicht über uns, sondern über einen unserer Angels tatsächlich. Mhm. Und dieser Kontakt führte dann zu einem weiteren Kontakt und das führte dann letztendlich auch zum Deal. Und wir haben, das ging viel, viel schneller, als wir uns das hätten vorstellen können. Das heißt, wir haben dann tatsächlich das Strukturierte auch sein lassen. Also wir haben halt noch ein paar andere gefragt, von denen wir wussten und mit denen wir zusammengearbeitet haben, dass auch Strategen sind mit einem sehr ähnlichen Blick. Alles sehr gute Leute, mit denen wir uns das auch hätten sehr gut vorstellen können. Und man muss sagen, wir hatten, glaube ich, auch einfach Glück, was Timing, was Menschen angeht. Ja. Wir haben vier Angebote gehabt. Also da ging es dann wirklich nur noch darum, okay.
Können nicht viele von sich sagen.
Ja, also deswegen, also ich glaube, man kann das nie voraussagen. Ja, wir hatten genauso Runden davor, da war es mega schwierig. Ja, da kam eine Absage nach der anderen rein. Und ich glaube, dass auch, es liegt ganz viel auch daran, wie genau weiß man auch selber eigentlich, wo man hin will, weil der andere das dann doch auch spürt. Und in dem Moment, das war einfach für uns so das perfekte Timing, auch so in dem Sinne, was wir wollten. Und uns war auch sehr schnell klar, dass es inhaltlich mit einem Strategen zu dem Zeitpunkt einfach besser war. Es war einfach ein sehr langfristiges Thema und wir haben uns einfach da auch besser wiedergespiegelt gesehen in dem Moment. Und ich glaube, das war ein sehr großer Treiber am Ende des Tages dann dafür, dass wir gesagt haben, okay, das sind jetzt diejenigen, mit denen wir das machen wollen, weil am Ende des Tages dann doch die Vision am meisten eigentlich deckungsgleich war. Und ich glaube, da auch zu der Frage nochmal dieses, also vielleicht gibt es auch Companies, die noch gar nicht machen und so. Wir waren auch bei der BSH, muss man sagen, eines der ersten Investments in dieser Art. Ja. Und trotzdem haben wir das alles sehr schnell hinbekommen. Ich glaube schon, wenn man dann sozusagen den passenden Gesprächspartner auch wirklich auf der anderen Seite hat, am Ende des Tages geht es ja dann doch um die paar Leute, mit denen man irgendwie dann in Kontakt ist. Wenn das irgendwie passt grundsätzlich, dann findet sich da auch ein Weg. Also
Und wie ist es dann auf einmal mit so einem großen Player zusammenzuarbeiten, mit so einem Konzern? Ändert sich das? Da gibt es ja sicherlich auf einmal ganz andere Spielregeln, ganz andere Abstimmungen, andere Leute, die man für Entscheidungen fragen muss. War das eine große Umstellung oder wart ihr an dem Punkt auch schon ein so großer Laden, wo einfach auch ein gewisses Regelwerk schon da war und wo es gar nicht so ein großer Unterschied war?
Ja, also auf der einen Seite haben wir natürlich 14, 15 Altgesellschafter ausgetauscht gegen einen. Also wir hatten ja ganz viele Business Angels und Venture Capital Fonds auf unserem Cap Table, sagt man im Startup-Jargon. Das heißt, auf der einen Seite hat es natürlich die Kommunikation wahnsinnig erleichtert, weil man sich nur noch mit einem Shareholder sozusagen abstimmen muss. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon auch so ein Jahr der Kennenlernphase hinter uns, weil am Anfang ist natürlich ganz viel Interesse da, möglichst alle wollen direkt mal gucken, wo können wir kooperieren. Und dann haben die das auch richtig smart gemacht, dass wir tatsächlich alle Anfragen wurden durch einen Ansprechpartner gepoolt, dass jetzt nicht jeder einmal hier die Bude reinrennt und irgendwie sein Projekt mal vorstellt, weil man hat natürlich auch nur limitierte Ressourcen. Klar. Und wenn man sich jetzt da so ein 14-Milliarden-Konzern vorstellt und so ein kleines Startup, muss man da natürlich auch genau gucken, dass man sich nicht übernimmt mit Projekten, die man gemeinsam angehen will. Und dann sind wir wirklich dezidiert vorgegangen und haben gesagt, wo können wir denn mal kooperieren? Klar, die Marken, no Designer. Wir haben jetzt hier die Küchen alle ausgestattet von den verschiedenen Brands und das auf verschiedene Markenwelten aufgebaut. Aber spannend ist natürlich auch zu sehen, wo können wir auf der technischen Seite gemeinsam arbeiten. Und dann gab es zum Beispiel mal so ein Hackathon, wo unsere Techies mit dem Produktteam nach München gefahren sind. Und dann hat man sich mal gemeinsam die Problemstellung angeguckt und geguckt, wo sind die schon wie weit, wer kann da vielleicht auch wem ergänzen und zuarbeiten. Und nach dieser Phase des Kennenlernens im ersten Jahr haben wir jetzt auch eine sehr dezidierte Roadmap, aber das Schöne ist, Kitchen Stories an sich hat eigene Ziele und da sind wir jetzt auch nicht in Konzernziele oder sonst was eingebunden und dadurch, dass wir in Berlin sind und die BSH in München, gibt es ja auch schon so per se eine Trennung durch die Geografie bedingt und am Ende des Tages profitieren halt alle, wenn Kitchen Stories eine große Plattform ist, markenneutral, die Nutzer sind dort, sie kochen dort, weil sie kochen nicht, vielleicht auch, ich gehe nicht auf bosch.de einen Kuchen suchen, aber ich bin auf Kitchen Stories den Kuchen suchen. Und dann irgendwann mal zu sagen, ich schicke jetzt das Rezept zu einem Bosch oder einem Siemens Backofen oder vielleicht sogar zu einem AEG, weil am Ende des Tages wird auch kein Kunde der Welt sich seine komplette Küche von einem Hersteller irgendwo ausstatten. Und da dieses Ökosystem zu denken und zu gucken, wo finden wir Absprungwege und Möglichkeiten, wirklich Mehrwert hier gemeinschaftlich zu schaffen, weil am Ende des Tages verfolgt die BSH die Hardware-Plus-Strategie, weil du ja jetzt auch nicht nur, du kaufst den Backofen, dann hält der 10 Jahre, was machst du denn dazwischen mit dem Kunden? Und das ist ja die Frage, wie findest du digitale Mehrwertservices, um auch dazwischen irgendwie Probleme zu lösen?
Und sind das zwei Roadmaps oder zwei Businesspläne, wenn du so willst, in Anführungsstrichen, einmal Kitchen Stories und einmal sozusagen, das ist die Zusammenarbeit mit dem Corporate, also weil ich stelle mir das schon so vor, du brauchst ja schon da einen eher kreativeren Teil noch, der auf der einen Road unterwegs ist und auf der anderen Teil ist es ja eher auch ein strategischerer Teil und dann muss man natürlich gucken, wo sind die Schnittmengen, wo bringt man was zusammen, wo macht man irgendwie ein MVP raus, um mal was zu probieren und so weiter, wie haltet ihr das?
Genau, also tatsächlich ist es schon so, dass wir, und da sind wir uns auch einig, sowohl auf BSH-Seite als auch auf unserer Seite, dass es eine ganz klare Kitchen Stories Roadmap gibt. Ja. Es gibt Ziele für uns und es gibt Ziele, die wir in den Markt treiben wollen. Und eigentlich ist es eher so, dass wir sagen, okay, basierend auf dem, was wir eigentlich erreichen wollen, an welchen Stellen kann die BSH eigentlich unterstützen? An welchen Stellen haben wir Schnittstellen, wo wir gemeinsam was machen wollen oder was machen können? Und wir sind natürlich auch also im Loop in dem Sinne, was passiert eigentlich bei der BSH, was sind irgendwie Initiativen, was sind Themen, die sie in Innovation auch reinstecken und investieren, damit wir so ein bisschen auch abschätzen können, wann macht es auch Sinn, zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig und sicherlich auch ganz wichtig in erster Linie, wenn man als Startup auch mit einem Corporate zusammengeht, dass halt auch beiden Seiten klar sein muss, was ist die Zielsetzung? Also ist die Zielsetzung wirklich zu integrieren, ne, und zu sagen, okay, wir machen jetzt nur noch Sachen gemeinsam oder ist die Zielsetzung eigentlich, okay, klar, ich bin Stratege, ich kann dir Know-how geben und ich kann dir gewisse andere Sachen geben, aber am Ende des Tages habe ich irgendwie ein Interesse auch wie ein Finanzinvestor im Sinne von, okay, ich will eigentlich, dass es ein möglichst großes eigenständiges Geschäft wird und ich profitiere halt davon, weil es einfach ein naheliegendes Gebiet ist. So. Und ich glaube, das ist eher so das, wo sich dann jedes Startup, glaube ich, selber finden muss. Da gibt es, glaube ich, solche und solche, die mit dem Corporate zusammengehen. Für uns ist es so schon, dass wir sagen, okay, Kitchen Stories first, wir haben eine Roadmap, wir machen unsere Themen, aber trotzdem gibt es natürlich sehr viele Anknüpfungspunkte, wo wir dann aber auch dezidiert sagen, okay, welche können wir eigentlich auch gemeinsam schaffen, einfach aufgrund der schieren Kapazitätsthemen, die man auch hat.
Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, du hast das richtige Rezept, du hast den richtigen Backofen, gibt dir auch die Möglichkeit, dann den richtigen Wein oder den richtigen Softdrink dazu zu empfehlen? Weil ein bisschen aus der Richtung kommen wir ja und da dürfen ja die Getränke nicht fehlen. Gibt es da womöglich auch Kooperationen mit Winzern, mit Getränkeherstellern? Wie geht ihr da vor? Weil zu einem guten Dinner gehört ja auch der Drink dazu.
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich ist es gar keine leichte Fragestellung. Wir haben schon viel mit Getränkeherstellern auch zusammengearbeitet, Markenkooperation, unter anderem auch mit Honesty, wie vorhin auch
gehört
gesehen
haben. Gehört ja zu Coca-Cola, wer es nicht weiß.
Genau, also wir haben schon viele Getränkehersteller, mit denen wir auch Kampagnen entwickeln, tatsächlich Rezepte entwickeln, mhm. vorrangig auch zur Markenbildung, weil eben tatsächlich Getränke natürlich auch ein großer Teil sind am Ende des Tages von Kochen, von Essen. Irgendwie ist das schon ja einfach ein wichtiger Teil auch für uns. Wir haben auch eine eigene Drinks-Serie, in der wir nur eigene Drinks zum Beispiel entwickeln, die auch sehr gut laufen. Werden natürlich jetzt nicht jeden Abend probieren, jetzt nicht die Nutzer irgendwie einen neuen Drink aus, ja. Aber es ist eben ein sehr, tatsächlich auch ein sehr saisonales Thema und funktioniert aber für uns auch sehr gut. Im Bereich Wein ist es tatsächlich so, dass wir mal angefangen haben in der ersten Version der App, hatten wir zu jedem Rezept immer einen Weintipp auch mit dabei. Wir haben mit Winzern zusammengearbeitet, die auch die Weintipps geschrieben haben, die auch Vorschläge gemacht haben. Genau, wir haben auch am Ende des Tages war es eher so, dass wir tatsächlich den Teil dann erstmal auch leider Gottes verbannt haben. Es war auch keine leichte Entscheidung jetzt in dem Sinne. Aber wir haben einfach festgestellt, dass der Mehrwert für den Nutzer von einem Wein in dem Moment nicht unbedingt sehr hoch ist, weil wir natürlich Weine vorschlagen, also da ein Wein vorschlagen, aber in Wirklichkeit passen natürlich sehr viele Weine dazu, die vielleicht ein ähnliches Geschmacksprofil haben. Und dafür müsste man eigentlich wirklich sich einen Partner reinholen, was wir auch schon häufiger überlegt haben und auch schon mit mehreren gesprochen haben, der dir letztendlich dieses Geschmacksprofil in unterschiedliche Weine übersetzen kann, die du dann letztendlich auch bekommen kannst. Denn wir haben auch Nutzerumfragen gemacht, wir haben das von allen Seiten beleuchtet und tatsächlich ist Wein so ein Thema. Ja, es wird halt einfach viel das getrunken, was da ist. Also es wird dann nicht geschaut, zu dem Rezept passt jetzt das, deswegen gehe ich jetzt los und kaufe den Wein. Also das ist, kann mal passieren, aber muss nicht unbedingt sein. Und wie gesagt, der Vorschlag von einem ist da an der Stelle einfach nicht genug und es entspricht also jetzt auch so aus meinem persönlichen Empfinden heraus, entspricht nicht so wirklich der Weinwelt, auch die man eigentlich darstellen
möchte. Also würde man eher sagen, da passt ein Bordeaux oder ein Riesling dazu, statt zu sagen, da passt aus Weingut XY.
Ja, also tatsächlich ist es sogar komplizierter in dem Sinne, als dass wir gesagt haben, hey, es müsste eigentlich ein Riesling von dem Jahrgang sein, potenziell aus der Region. Und dann ist ja wieder, also, ne, und der Riesling kann ja extrem anders sein. Ne?
Also genau. Ich will ja einfach kochen und wenn dann noch sozusagen, dann will ich gut kochen und dann kommt eventuell die andere Sache noch, oh Gott, jetzt muss ich auch noch irgendwie Wein.
Also lieber machen wir da mal eine Strecke, wie öffne ich eigentlich eine Sektflasche oder was ist wichtig beim Dekantieren? Also nicht auf die individuelle Empfehlung, aber ist natürlich ein naheliegendes Thema, definitiv.
Ja. Aber stellt ihr fest, weil wir haben auch da in der jetzt ein paar Diskussionen drüber geführt, wie das ganze Thema Online, Grocery und so weiter ist. Das ist ja, wenn man sich das anguckt, ist es ja nicht so gerockt, wie man sich das jetzt eigentlich der eine oder andere vorgestellt hätte. Nicht? Also in Deutschland gibt es ja schon noch eine klare Differenzierung auf der einen Seite vielleicht, ich würde mal sagen, Richtung Discounter in die eine Richtung und auf der anderen Seite eben Richtung gehobener Supermarkt, Organic-Märkte. Es gibt hier wieder Märkte haben ein Revival, also wirklich Farmers Markets oder auch Hofläden und so weiter. Wo spielt da das Thema Online, Grocery? Weil das spielt ja dann irgendwann bei euch rein, ne? Wenn ihr sagt, vielleicht, keine Ahnung, der Kühlschrank kann was lesen und der sieht dann irgendwann, was ich noch drin habe, was ich nicht drin habe. Und also wir haben zwei Herausforderungen. Daten, will jeder, dass ein Kühlschrank lesen kann, was er sozusagen rein und raus nimmt und will jeder das dann bestellen? Was ist da eure Meinung zu, die Zukunftsvision?
Ja, also tatsächlich ist das ein Thema, was uns jedes Jahr wieder beschäftigt, also jedes Jahr diskutieren wir auch, binden wir jetzt eine Shoppable-Möglichkeit ein, ja oder nein. Aktuell stehen für uns eigentlich, also es gibt eigentlich drei Hauptgründe, warum wir es nicht machen. Also Punkt Nummer eins ist tatsächlich Verfügbarkeit und Distribution der Märkte in Deutschland. Also wir haben unseren Hauptmarkt in Deutschland und Online-Einkaufen, also Online-Lebensmittel-Einkaufen ist in Deutschland leider kaum vorhanden. Ja, da liegen wir bis bei 1-2% oder so. Du hast in Deutschland dann einfach diese Struktur, dass du überall Supermärkte hast. Alle paar hundert Meter hast du eben Supermarkt um die Ecke und es ist eben nicht wie in den USA oder so.
Immer besser werden, hochwertiger werden.
Genau. Du kriegst überall lokale Sachen.
Du kriegst überall immer frische Sachen. Sachen. Ja. Und da kannst du eben auch mit der Distribution heute gar nicht mithalten. Das heißt, mein Online-Lieferdienst ist ja weniger verfügbar, von den Zeiten her schwierig verfügbar und geografisch schwierig verfügbar. Das heißt, von der Verfügbarkeit her ist es aktuell in Deutschland einfach noch nicht so weit, dass wir sagen können, das kann wirklich in dem Moment den Nutzer befriedigen. Punkt Nummer zwei, eben wie du schon angesprochen hattest, also Deutschland ist in, was Lebensmittel angeht, halt auch einfach ein Discounterland. Wir sind halt nun mal mit Lidl und Aldi irgendwie groß geworden. Und es ist extrem schwer, den Warenkorb auf ein Niveau zu heben, dass dieses Online-Delivery auch wirklich Spaß macht. Also der deutsche Konsument ist es eben nicht bereit, nochmal 4-5 Euro Delivery-Kosten zu bezahlen. Und er hat im Durchschnitt auch nicht den Warenkorb von 40-50 Euro pro seinem Einkauf, der wirklich auch die Gesamtleistung dann rechtfertigen würde. Und Punkt Nummer drei, was eigentlich für uns eigentlich heute immer noch auch eines der Hauptargumente ist, ist eigentlich, wir kommen halt immer so ein bisschen, also wir kommen halt immer vom Nutzer. Und für uns ist eigentlich die Frage, ein Nutzer, der jetzt online dieses Rezept kaufen möchte oder die Zutaten kaufen möchte, was will der denn in Wirklichkeit? Er will eigentlich am liebsten, ich entscheide jetzt, dass ich das kochen will und in der Stunde oder zwei ist das vor meiner Tür und dann kann ich loslegen. Und das sehen wir, also wir sehen auch einfach diese Kaufende, diese Entscheidung fürs Rezept zwischen ich habe das Rezept ausgesucht und ich koche, liegen im Schnitt maximal 6 Stunden. Das heißt, es sind eigentlich sehr kurze Zyklen, in denen das tatsächlich festgelegt wird bei uns. Und wenn wir jetzt nun hingehen und sagen, okay, eigentlich will der möglichst schnell jetzt anfangen zu kochen, es soll möglichst unkompliziert sein und wir überlegen uns dann, wir geben das Ganze jetzt in einen Online-Supermarkt rein, dann wird erstmal das ganze Thema komplexer, nicht einfacher. Warum? Der hat sich im Schnitt seine Pasta mit 7 Zutaten ausgesucht. So, die Pasta per se für 2 Personen kostet wahrscheinlich insgesamt nur so um die 10 Euro, sagen wir mal. Kommt schon nicht hin. Ne? Also das könnte er gar nicht bestellen. Der Warenkorb ist gar nicht da. Das heißt, er müsste erstmal auf 40 Euro irgendwie aufstocken. Dann ist es noch zusätzlich so, dass bei den 7 Produkten jetzt auch gar nicht klar ist, welches bekommt er denn. Also mag ich die Nudeln von Barilla, De Checo, gut und günstig, you name it. Also 1000 verschiedene Variationen. Das heißt, du hast es eher nicht einfacher, du hast es eher komplexer. Du hast dann irgendwie eine 7-5 Entscheidung eigentlich, was du in Wirklichkeit in deinem Warenkorb haben willst. Und eigentlich müssten wir über die Zeit, könnte man sowas vielleicht über Profile und Co. irgendwie abbilden, aber am Anfang macht das Ganze erstmal viel schwerer und dann hast du noch das Lieferfenster und so weiter. Das heißt, bottom line ist heute die Experience für den Nutzer, selbst wenn wir es anbieten würden, wahrscheinlich erstmal schlechter, ja, als wenn es man, nicht anzubieten. Als
wenn man nach Feierabend einfach im Supermarkt vorbeigeht.
Genau, also es ist so ein bisschen natürlich, und wir haben sehr viele Nutzer, die danach fragen, ne? Also und natürlich viele Anfragen in dem Bereich, auch von Marken natürlich insbesondere. Mhm. Das ist natürlich super, wenn ich meine Marke auch direkt mit in den Warenkorb verlegen kann. Aber wenn man sich realistisch überlegt, wie oft haben wir den Case, dass wir das wirklich abbilden können?
Genau, wie gesagt,
du willst um 17 Uhr bestellen, um 18:30 Uhr.
Ja, ich bin sehr ambivalent und ich bezweifle den Charme, den das vielleicht auch da hat, obwohl ich für eine tolle Marke arbeite und da auch ein großer Fan von bin. Aber immer die Frage, wo gehört dann wann was hin? Nicht? Und vielleicht ist das eine das Richtige. Wir haben eine Kategorie und wir sehen, also das erste ist erstmal schon, das ist eigentlich wie fast in jedem, wie in jedem Podcast, den wir bisher aufgenommen haben, Laura. Wir haben weder die Digitalisierung noch, ich hätte wahnsinnig gerne noch mehr über Business Intelligence geredet, weil das ist, glaube ich, das, was gerade bei den Tech-Fans noch viel mehr interessiert. Wie geht das weiter und wie sind wir bei dem Kühlschrank, der dann was ausliest? Wir haben noch nicht rausgefunden, was alles in China passiert. Also das heißt, es ist definitiv noch Platz irgendwann mal für die zweite Folge. Aber wir haben eine Kategorie am Ende, ist immer dies Feiern und Bedauern.
Oh, okay. Was feiert ihr gerade
und was bedauert ihr gerade? Ihr könnt jeder darf beides sagen. Es sei denn, ihr seid schon so eingeschworen, dass der eine den anderen feiern und bedauern gleich mitmacht.
Ich feiere gerade unsere Weihnachtskampagne dieses Jahr. Und zwar werden wir mit der Lufthansa zusammen Rezepte aus aller Welt entdecken und die hier in Berlin nachkochen und gibt's dann bei Kitchen Stories zu entdecken.
Ich dachte, ihr macht das Essen im Flugzeug besser.
Das wäre auch eine schöne Idee.
Kochen
da wäre ich auch direkt dabei.
Aber wenn du sagst, hier in Berlin nachkochen, das heißt hier im Büro nachkochen oder an öffentlichen Orten nachkochen?
Nee,
oder?
Genau, wir haben ja hier unsere Showküchen. Fünf Küchen, genau, so, ne? Und da werden die Piloten und Flugbegleiter dann mit einer Köchin von uns, also auch wieder Gesichter zeigen, Geschichten erzählen. Cool. Dann aus New York, ich weiß gar nicht, wo die anderen jetzt alle herkommen. Was Asiatisches haben wir auch dabei. Dann tatsächlich eine Zutat auch mitbringen und wir werden hier ein Weihnachtsmenü gemeinsam kreieren. Das sind natürlich jetzt tolle Schritte, die wir gehen. Also vom Eigentlichen, wir kochen jetzt ein Rezept hin zu einer holistischen, emotionalen Story mit Gesichtern, verschiedenen und vor allen Dingen einem Kooperationspartner aus dem Non-Food-Bereich. Ja. Und toller Schritt, auf den ich mich gerade sehr freue.
Okay, das klares Feiern?
Feiern. Ich glaube, so das letzte richtig große Ereignis und was immer noch wirkt, ist, dass wir tatsächlich vor 2 Monaten jetzt zu unserem 6-jährigen Geburtstag ein großes Facelift unserer Marke gemacht haben. Und da muss ich sagen, also es haben alle echt hart dran gearbeitet, wer schon mal ein Rebranding gemacht hat, also bis hin zum letzten Fitzelchen ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit auch und war für uns ein großer Schritt, weil wir tatsächlich sehr große Veränderungen auch vorgenommen haben und damit auch so ein bisschen so die neue Ära einleiten wollen. Wärmer, mehr Personality, mehr Story. Und es hat dann doch durch die Bank weg extrem gut funktioniert und ich glaube, jeden Tag feiere ich es immer noch, wenn ich sehe. Also dementsprechend ist es genau noch sehr, sehr nachhaltig. Genau, und bedauern ist auch so ein schwieriges Wort. Bedauern ist ja irgendwie so ein bisschen so mit Regrets verbunden, wüsste ich ja, also ist so ein bisschen, ich würde eher sagen, was ist so die größte Herausforderung vielleicht aktuell, würde ich sehen, dass wir so ein bisschen so in klassischen Growing Pains als Startup stecken, womit wir tagtäglich zu tun haben. Und zwar sind wir so eine Organisation von jetzt so rund um 50. Und ich habe das, glaube ich, immer unterschätzt. Also viele Gründer haben mir schon immer gesagt, 50 ist echt so eine harte Nummer, ja, also irgendwie so bis 30 ist alles toll und dann irgendwie so ab dann wieder 70, 80 wird es auch wieder besser, aber so in der Mitte, das ist irgendwie echt schwierig. Und also das spüre ich schon jetzt sehr, auch einfach, weil man das Gefühl hat, man wächst natürlich das Team, man hat irgendwie viel mehr Kapazität jetzt und Co., aber man hat noch so eine Art Führungssystem, wie man mit 30 hatte und das jetzt sozusagen schnell nachzuziehen, Ordnung reinzubringen, die Organisation,
Organigramm, ne, wahrscheinlich braucht. Also,
das hatten wir schon immer, aber neue, jetzt dann auch zwischen den Teams.
Ja, neue Ebenen einzuziehen und Co. Und man ist da echt in so einer awkward Stage, wo man nicht zu viel Leadership haben will, aber auch nicht zu wenig haben darf. Und das ist jetzt, würde ich sagen, definitiv einer der großen Herausforderungen, der wir so gegenüberstehen, das Thema wirklich jetzt so über die nächsten paar Monate auch glatt zu ziehen, dass es läuft.
Kann ich komplett nachvollziehen, ja.
Und wir beobachten dann von außen.
Feiern? Aber hast
oder bedauerst du noch was?
Muss jetzt nicht.
Nichts explizit. Also ich würde mich da anschließen. Ich glaube, das spüren wir beide, weil das ja auch unser erster Job ist. Also wir haben ja nie irgendwo gearbeitet. Ja, haben den Arbeitnehmersprung den Arbeitnehmerschritt übersprungen, wurden direkt Arbeitgeber. Und natürlich ist das, wo wir auch eigentlich sehr gerne selbst viel mehr Zeit rein stecken würden. Aber ja, wir sind als Gründerin noch nach wie vor hands-on und operativ hier mit dabei. Und dann ist es wie in wahrscheinlich auch großen Unternehmen, wie bei Coca-Cola auch. Da hast du verschiedene Themen und Ziele und Prioritäten und das ist natürlich dann schon das, wo wir einfach gerne auch anders aufgestellt wären, aber ist wahrscheinlich wirklich diese Skalierungsphase, die dann jedes Unternehmen irgendwann mal durchgeht und man lernt viel.
Wenn man so familiär das Ganze startet, dann ist natürlich auch auf der einen Seite dieses Loslassen, dann musst du, das geht dann irgendwann nicht mehr. Auf der anderen Seite willst du natürlich, lebt eure Marke ja von der Authentizität, die ihr beiden mitgebracht habt und vielen, vielen Dank dafür, weil ich glaube, das kommt, das, was die Marke, also ich habe es ja nun das eine oder andere Mal, ich habe auch diesen Facelift verfolgt und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es Glück war, den richtigen Investor da in dem Moment zu finden. Das hat ganz viel damit zu tun, wie ihr sozusagen wirkt, diese Authentizität von euch dann, diese Ausstrahlung dann, das, den richtigen dann auch zu finden und das erlebt man in der App und alles drumherum und ich freue mich auf alles das, was da noch kommt. Da ist, glaube ich, da ist noch eine Menge Alarm drin. Und irgendwann werden wir die 5 Küchen uns mal nochmal angucken.
Ja, wenn ihr noch Zeit habt, wir zeigen euch gerne noch einmal alles, wenn es nicht direkt an den Schreibtisch geht oder zum Abendessen. Nein.
Aber im ersten Schritt erstmal vielen Dank für das Gespräch. Es hat super viel Spaß gebracht. Vielen Dank, dass ihr uns diese Einblicke gewährt habt. Und wer weiß, vielleicht kommen wir wirklich wieder oder ihr besucht uns mal. Und herzlichen
Dank. Und alle jetzt natürlich die App, wer sie noch nicht hat, runterladen, selbstverständlich, ja, genau, und das coole Zeug nachkochen.
Und ich gucke auch mal, was ich heute Abend koche.
Sensationell.
Danke. Super, ja, Dank. Dankeschön, danke. Tschüss. Euch. Danke.
Also spätestens nach diesen ganzen kostbaren Insights kann man, glaube ich, gar nicht anders, als die App runterzuladen und sich selbst davon zu überzeugen, was die Crew von Kitchen Stories auf die Beine gestellt hat. Und ich bin vor allem sehr gespannt, ob es Christians Bolo jemals in die App schafft. Wenn nicht, dann erzählt uns doch auf Instagram oder in den Kommentaren, welche Rezepte ihr erfolgreich servieren konntet oder wie steht ihr denn ganz grundsätzlich zu Koch-Apps? Wir hoffen, euch geht's allen gut und hoffen, euch mit diesem Podcast ein bisschen Zerstreuung in euren Quarantäne-Alltag bringen zu können. Und denkt immer dran, wenn ihr unsere anderen Folgen noch nicht kennt, es lohnt sich auch da mal reinzuhören. Und den Abo-Knopf drücken schadet ja auch nicht. Also, bleibt gesund und bis ganz bald.